herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Gennaro Rino Caravante. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, sowohl in privat geführten Unternehmen, aber auch in international tätigen Konzernen. Seine Leidenschaft ist die Realisierung von Visionen und die Optimierung von Prozessen. Als Brückenbauer versteht er es, Parteien zusammenzubringen und zu harmonisieren. Heute sprechen wir mit ihm über die Optimierung von Vertriebsprozessen und Generationskonflikten am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm, lieber Herr Caravante. Schön, dass Sie da sind.
Sagen Sie Gruß, Frau Schulze, und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sagen Sie, Sie sind Experte und Coach für Vertriebs- und Innendienstentwicklung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und der Schwerpunkt Ihrer Beratung liegt in der Optimierung von Prozessen, Führungskräfteentwicklung und auch im Sales Coaching. Wie kam es denn, dass Sie sich diesem beruflichen Thema gewidmet haben?
Es war ein natürlicher Vorgang. Es war eine Entwicklung aus der Plattform, aus der beruflichen Plattform, den ich vor circa 35, 36 Jahren eingegangen bin und aufgebaut habe. Step by step habe eine Ausbildung gemacht. Ich war Verkäufer, ich war Verkaufsleiter, bin dann in einen Konzern gewechselt. Da bin ich in einen anderen Konzern gegangen. Als Italiener war ich zu einem großen, namhaften italienischen Konzern. Dann durfte ich weiter in einen schwedischen Konzern und hat aber nicht mit Möbel zu tun. Bleibt ja nur eins. Gleichzeitig habe ich vor circa 20 Jahren bin eine Freiberuflichkeit parallel eingegangen. Das entstand aus einem Zufall, aus einer Notwendigkeit heraus. Hatte ich damit die Möglichkeit, bestimmten Visionen, bestimmten Projekte, die mir in den Kopf schwebten, die mit dem Automotiven weniger zu tun hatten oder noch nicht so weit waren, sie dort zum Leben erwecken zu lassen. Und das ist tatsächlich dann ein zweiter Standbein geworden im Laufe der Jahre. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man eine Pflanze in Ruhe wachsen lassen kann und sich nicht direkt davon ernähren muss.
Ja. Und die Erfahrung macht es dann auch, die einen immer weiterbringt. Ne?
Absolut, absolut. Insofern ist meine die zeitliche Investition im Coach-Bereich, ich sagte vorhin, es ist eine Entwicklung gewesen, weil eben Coaching hat auch unterschiedliche Formen und im Führung haben wir auch einen Anteil an Vertrauen, an Zuhören, an Vorurteilsfreiheit und das sind bestimmte Elemente, die auch im Coaching eine große Präsenz haben. Früher habe ich das für mein Team gemacht, wo ich dabei sein durfte und heute eben in einen wesentlich größeren Rahmen.
Wir hatten vorhin schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, warum ist es denn so wichtig, Prozesse erstmal anzuschauen, ne? Und an den Prozessen zu arbeiten, bevor man direkt wieder in neue Maßnahmen investiert?
Ich sage etwas, ich habe einen Slogan, I'm not everybody's darling. Weil es gibt Menschen, die gehen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir reden sehr viel von Menschen, weil der Mensch im Mittelpunkt steht. Und der Mensch hat auch bestimmte Veränderungen. Deswegen sollte man den Prozess hinter dem Mensch stecken, damit der Mensch unterstützt wird und nicht umgekehrt. Daher ist es wichtig, dass man in einen Raum, in einen Gedankenraum, wie ein Projekt oder wie ein Prozess, einen Raum zulässt für Eventualitäten, für Erneuerungen, für Fehler, um daraus konstruktiv es gibt Situationen, wenn wir heute ein Projekt eingehen, wir wissen nicht, was in 3 Wochen plötzlich etwas, und wenn unser Projekt so geschlossen wäre, hätten wir keinen Raum für den Fehler. Also könnten wir den auch nicht ausschmerzen. Insofern ist ein Projekt tatsächlich sollte die Voraussetzung haben, eine ständige Entwicklung mit auszustatten.
Wachsen zu können, ne? In einer gewissen Flexibilität dann
absolut,
auch.
Absolut, absolut.
Sie kommen ja eigentlich auch aus der Automobilbranche, ja, wie ich gehört habe. Und in der Produktion und Logistik spielt das Thema Prozessoptimierung ja aus ganz guten Gründen eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Sind denn die Prozesse im Innendienst und im Vertrieb ähnlich professionell optimiert oder gibt es da auch dann doch noch Potenzial, um nachzusteuern?
Also wenn ich sagen würde, sie sind nicht so professionell, dann möchte ich davon Abstand nehmen, dann würde man den Menschen zu nahe treten. Es ist ja so, dass dem Beispiel, den Sie genannt haben, absolut adaptierbar ist in ein produzierendes Unternehmen. In den meisten Konzernen gibt es eine Schattenseite. Und zwar, es gibt eine Abteilungskultur. Eine Abteilungskultur, die damit ausgestattet ist, dass Abteilungen auch ein bestimmtes Budget zur Verfügung haben, die haben auch einen bestimmten Target, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und am Ende des Tages, wenn wir gemeinsam arbeiten und Sie sind Abteilung A und ich bin Abteilung B, am Ende des Tages sorgen Sie dafür, dass die Ziele Ihrer Abteilung, für die Sie auch verantwortlich sind, auch erreicht werden. Meiner Meinung nach sollte da, wenn wir von Prozessänderungen und Entwicklung reden, sollten wir auch ein Augenmerk für das große Ziel. Damit ich vielleicht in meiner Abteilung 2% weniger und die 2%, die fließen in die Abteilung, aber in der Gesamtsumme erreichen wir das, was wir alle erreichen möchten. Und insofern mache ich den Menschen weniger eine Kritik an Professionalität, sondern sind die Rahmenbedingungen, die dort geschaffen worden sind, führen tatsächlich teilweise dazu, dass man solche gesamten Ziele, wo man sagt, der Kunde ist im Mittelpunkt, der Mensch ist im Mittelpunkt, da sorgen wir mit kleinen, feinen Steinen auf dem Weg, dass es schwieriger ist, das zu erreichen, als wenn andere Rahmenbedingungen herrschen würden.
Also mehr gemeinsam an einem Strang ziehen ist Ihre Vision. Und
tatsächlich gemeinsam, aber jetzt nicht nur in den Miteinander arbeiten, aber auch in einem gesamten Topf zu arbeiten.
Ja, genau. Das meinte ich, das wollte ich damit ausdrücken. Und gerade im Vertrieb, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen eines Unternehmens, ist es natürlich ganz wichtig, dass der Mensch oder Mitarbeiter gute fachliche Qualifikation hat, aber darüber hinaus einfach auch eine gewisse Motivation und Freude und Spaß an der Arbeit mitbringt, um das Unternehmen dann auch optimal voranzubringen. Verantwortlich für den Erfolg der einzelnen Einheiten sind ja die Führungskräfte im mittleren Management. Und jetzt würde mich interessieren, welchen Einfluss hat denn eigentlich das Führungsverhalten im mittleren Management auf den Erfolg im Unternehmen?
Zunächst auf die Beziehung zu den Mitarbeitern eine entscheidende Funktion, ganz klar. Man kann sie sehr stark vorantreiben, man kann sie auch sehr, sehr stark bremsen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche nicht bewusst sind, welche hohe Verantwortung sie ausgestattet sind, abseits vom Gehaltsgefüge.
Ja.
Ja? Das ist auch mit einer sehr hohen Verantwortung mit kombiniert. Aber es gibt Situationen, wir haben heute unterschiedliche Generationen. Generationen, die auch mit anderen Motivationen ausgestattet sind, weil sie in einem anderen Zeitalter groß geworden sind. Und die allergrößte Herausforderung besteht tatsächlich daran, mit jedem in einen wahren Dialog zu kommen, auch in eine Sprache, mit dem man sich tatsächlich versteht. Ich würde jetzt auch mit jemandem nicht im Latein reden, obwohl diese Sprache tatsächlich existiert. Aber muss ich schon die Sprache wählen, derjenige, der mir zuhört, wenn ich ein wahres Ziel erreichen möchte und wenn man das auch wirklich als vertrauensbildende Maßnahme, denn ich habe zum Menschen zu gehen und nicht umgekehrt. Das ist meine Aufgabe.
Gibt es denn, das würde mich jetzt sehr interessieren, so einen typischen Klassiker, was man an guten oder eben auch schlechten Führungsverhalten an den Tag bringen kann, woran man ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen dann auch erkennt oder das Führungsverhalten?
Also ich kann Ihnen etwas kurz erzählen, was ich einmal nur in meinem Leben erlebt habe und was ich auch adaptiert habe, was ich aber nicht so häufig erlebt habe, sagen wir so. Es gab Tage in meinem ersten Unternehmen, da habe ich sehr, sehr viel verkauft. 10 Fahrzeuge. Und dann bin ich stolziert zu meinem Chef gegangen und dann sagte er, und warum nicht 12? Da war ich innerlich enttäuscht. Und dann nahm er mich zur Seite und sagte, wenn du 10 Fahrzeuge verkauft hast, dann hast du ungefähr mit 18 Menschen gesprochen. Und über diese 8 hättest du vielleicht noch 2 sprechen können. Gut. Lassen wir stehen. Aber es gab auch 1 oder 2 Wochen, wo ich kein Auto verkauft habe. Mhm. Wo ich um sein Büro einen großen Bogen gemacht habe. Und dann kam er bei mir im Büro unten, sagt er so Zeit? Ja, komm, wir gehen Kaffee trinken. Und dann hat er mich gestreichelt. Mhm. So, fordern, fördern. Mhm. Kein Vertriebler verkauft absichtlich nicht. Und ich erlebe das ein oder das andere Mal, dass gerade die Vertrieber, die in einer schlechten Phase sind, ein bisschen maltratiert werden. Du musst, er macht es nicht mit Absicht. Damit ist auch sein Gehalt verknüpft. Und kein Mensch verzichtet freiwillig. Und dann sollte man nach den Gründen fragen. Manchmal ist es so, manchmal hat man eine mentale, unruhige Phase. Es gibt Außenfaktoren, vielleicht ein Streit mit der Freundin, das Kind möchte nicht zur Schule bringen, das andere Kind hat eine 6 nach Hause gebracht. Und so, der eine oder der andere kann das mal mit in seinen Alltag nehmen. Insofern begrüße ich die antidobische Art, um dann tatsächlich zu unterstützen.
Und wie genau können denn jetzt zum Beispiel Prozesse, die Führungskräfte, aber damit dann auch gleich das ganze Team unterstützen, erfolgreicher zu arbeiten?
Das ganze Team erfolgreich zu arbeiten, für mich gibt es einen Begriff, den habe ich schon 2-mal eingesetzt heute, das werde ich zum 3. Mal, es ist Vertrauen.
Vertrauen. Das ist das Wichtigste, was man so
Vertrauen, Bereitschaft, reden zu lassen, Bereitschaft, sich an einen Tisch zusammenzusetzen, nach Ideen suchen und nicht kritisiert werden. Wir reden sehr viel über Brainstorming und dann macht jemand einen Vorschlag, ach, das ist vollkommener Quatsch. Nein, reden lassen und wenn jemand den Wunsch hat, auf den Mund zu gehen, überlegt man sich, ist das technisch möglich? Wenn ja, wann und was kostet das? Dann weiß man, wir tun es oder wir tun es nicht, zu lassen. Mhm. Und zweitens auch mal den Menschen, das war meine Art, sie auch auf der anderen Seite des Schreibtischs dorthin zu bewegen und sagen, wie würdest du denn entscheiden? Mhm. In dem Moment fühlt der Mitarbeiter, der sich vielleicht mal schlecht behandelt fühlt, sagt, okay, ich habe eine andere Verantwortung hier, richtet sich nicht nur an mir. Mhm. Wir haben einen etwas größeren Rahmen in der Entscheidung und um auch ein Verständnis zu übertragen, warum man so entscheidet. Natürlich in Kollektiv, aber am Ende wird eine Entscheidung getroffen.
Und damit fühlen sich die Menschen natürlich auch sehr ernst genommen. Und wenn man ihnen Vertrauen schenkt, dann entsteht automatisch auch so eine ganz andere Motivation, ja, für das Unternehmen, für sie zu beweisen, ich bin da und ich mache das. Und in diesem Zusammenhang fällt auch ganz oft dieses Buzzword Unternehmenskultur.
Ja.
Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht eine Unternehmensvision und die damit erwähnte auch Unternehmenskultur?
Fundamental. Insofern, wir erleben das in der Familie, wir erleben das bei Freunden, wo wirklich die Begrifflichkeit Freundschaft da ist und nicht nur Bekanntschaft. Da möchten wir auch mit einem Mensch gemeinsam sein, der uns auch unterstützt, wenn es weniger gut geht, wo wir auch unterstützen können, wo wir wissen, selbst wenn er völliger Quatschmann ist, ja, oder ein Spaßvogel, er tut das bewusst und er lässt sich nicht treiben. Und daher brauchen wir auch ein Unternehmen, der bereit ist, den Hafen zu verlassen. Und wir wissen, da erwarten uns ja hohe Wellen und nicht am Hafen bleiben, bis das Wetter schön wird. Aber dann mit dem Equipment und mit der Qualität und der Kompetenz, um diese Herausforderung anzugehen. Daher brauchen wir natürlich Menschen und wir brauchen auch eine Philosophie, die vorantreibt. Eine Philosophie, die führt, dass ein Unternehmen agiert und nicht reagiert. Als erstes. Am Ende muss ich als Mensch auch eine Entscheidung treffen. Ist diese Ideologie, diese Philosophie, passt das in meine Welt? Dann bin ich bereit einzugehen. Wenn sie nicht passt, wenn das nicht meine Werte sind, dann können wir uns auch freundlich verabschieden. Und auch da, wir haben ein bisschen über die Geschäftsführung gesprochen, auch Menschen sind Menschen. Es gibt auch viele Menschen in der Mitarbeiter, in dem Angestelltenverhältnis, die so einen Weg gehen, obwohl sie nicht damit einverstanden sind. Und es gibt ja nicht nur das Unternehmen X, es gibt 1000 Unternehmen. Man hat die Möglichkeit, 1000 zu wählen. Sonst ist man ständig unglücklich. Und ich kann nicht ein Unternehmen für einen Mensch austauschen. Man weiß, worauf man sich einlässt. Es ist ein Geben und Nehmen.
Tolle Arbeitsbedingungen, ganz klasse Arbeitsklima. Ne? Das hört man von ganz vielen Unternehmen, die das versprechen. Aber die Realität sieht häufig dann doch ganz anders aus. Und wie schädlich ist denn eigentlich diese Diskrepanz zwischen von dem, was vorgegeben wird, und die Realität, die dann vorzufinden ist?
Es gibt mit Sicherheit einen Anteil von Unternehmen, die nach außen eine Botschaft aussprechen, die aber im internen Kreise nicht gelebt wird. Auch das muss man eindeutig sagen. Sonst würden bestimmte Unternehmen nicht in eine starke Krise stecken. Man spricht, oder gerade die letzten zwei unglaublich einzigartigen Jahren haben auch ein bisschen selektiert den Schirmwettermanager. Ja? Da können wir alle im Atlantik, wenn das Wasser ruhig ist, schwimmen. Wenn die Situation anders ist, da sieht man eben, ob jemand tatsächlich für diese Position geeignet ist und für dieses Verantwortungsbereich. Insofern, wir Menschen machen ein Unternehmen. Und es ist unabdingbar, dass man sehr klar miteinander redet, gerade in der Vorwahl, in der Vorselektion, in der Vorstellung, um tatsächlich abzustimmen, möchte ich, möchtest du. Ja? Wenn es nach mir gehen würde, ich habe es tatsächlich mal vor Jahren gemacht, eine Woche umsonst in ein Unternehmen arbeiten. Das ist eine Investition für die nächsten Jahre, um zu schauen, wie ist die Luft, passt das zu mir? Der eine fühlt sich total involviert und der andere ist dermaßen introvertiert, sagt, das ist mir zu laut. Muss man auch verstehen und akzeptieren. Und das sind alle diese unsichtbaren Faktoren, die werden nicht genannt, wenn ich nicht selber drin bin. Und dafür haben wir auch ein Gespür, um zu erkennen, dass das passt oder das ist nicht ganz meins. Ja? Wir lassen uns auch nicht auf eine ernsthafte Beziehung fürs Leben nur weil man sich zweimal geküsst hat.
Ja. Und wie gesagt, höre ich schon raus, Sie sagen, man sollte einfach nicht so viel versprechen und dann nicht halten, ne? Sondern wirklich aufrichtig sagen, was ist für uns wichtig, was können wir bieten und dann auch für euch oder für den, der kommt, leisten. Ne? Jetzt ist natürlich der zunehmende Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass der Arbeitsmarkt sich im Grunde genommen gedreht hat in einen Arbeitnehmermarkt. Ja. Und ganz aktuell ist es jetzt die Generation Z, die neu in den Arbeitsmarkt eintritt und auf Führungskräfte natürlich trifft, die aus der Babyboomer Generation, das sind alles spannende Namen, angehören. Wie gelingt es denn den Nachwuchskräften, die zu integrieren und welche Konflikte entstehen denn da teilweise?
Ich habe selten einen Konflikt erlebt. Aber es ist tatsächlich so, ich stelle es mir immer mit einer erfolgreichen Fußballmannschaft. Weil es sind 11 Spieler und das ist kein Einzelsport. Und es gibt große Fußballmannschaften, die haben 6, 7, 8 Jahre sehr erfolgreich gespielt und dann sind sie 5 Jahre in ein Loch gefallen, weil sie die New Generation nicht integriert haben oder von 0 auf 100 alle umgesetzt haben. Und da gab es, und das haben wir auch bei einigen Unternehmen, wo man diese fließenden Übergänge schafft. In den vorherigen Unternehmen habe ich zum Beispiel zwei Rentner, die eine unglaubliche Qualität und Kompetenz hatten und die froh waren, mal zwei Tage in der Woche zu arbeiten. Die habe ich zu uns rübergeholt und sie haben die jungen Menschen, waren sie bereit, dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Und wir reden über ein 50 Jahre altes Wissen, über die Kundschaft, über die Fahrzeuge, wir reden vom Truck, das sind keine Autos, das ist schon ein Investitionsgut, der eine hohe Wissen fordert. Und ein besseres Kapital gibt es nicht. Und wenn wir jetzt eine Fußballmannschaft nehmen würden und da ist ein Spieler, der ist 34, 38, Sie merken, das sind die letzten Jahre, sind die besten Voraussetzungen, einen 20-Jährigen an der Seite zu setzen, sodass er langsam in diese Rolle hineinwächst, halte ich für sinnvoller, als wenn er von jetzt auf gleich und steht vor 100.000 Zuschauern, die sagen, du, wir wollen den Alten wieder, was nicht mehr möglich ist. Ja? Und das mit dem Zuschauer ist die Kundschaft. Plötzlich komme ich als 19-Jähriger, der die Kundschaft nicht kennt. Und sagt, ich habe 40 Jahre mit Frau Schulze gearbeitet, ich weiß, wie sie tickt. Anders wäre, wenn ich ein Jahr lang mit Frau Schulze wäre und sie würde mir die Kunden begrüßen. Ja, Sie hören, das fühlt sich weicher und unkonkreter an.
Ich mag das unheimlich gerne, wie Sie erzählen, auch dieses voneinander profitieren, ne? Dass die neue Generation das neue Wissen mitgibt und sich aber auch an den großen Erfahrungswerten orientieren darf.
Frau Schulze, ich bin 58, aber ich war auch 18 ich war auch die Young Generation. Ja. Man hat mir auch die Hand gereicht.
Ja, das ist aber schön.
Absolut.
Also, Sie haben eine wunderbare Einstellung dazu. Und die jungen Nachwuchskräfte, die kommen jetzt natürlich mit neuen Forderungen und neuen Ansprüchen an ihren Job. Und was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht trotzdem so die größten Veränderungen, die der Arbeitgeber unbedingt berücksichtigen sollte und ja auch darauf dann reagieren sollte?
Also ein ganz großer Punkt ist die Freizeit. Sehr großer Punkt. Und den behandle ich mit einem sehr hohen Respekt. Häufig sagt man, verstehe ich nicht, ich arbeite 70 Stunden und jetzt fängst du an mit 30 Stunden, 40 Stunden. Man kann teilweise in 40 Stunden genauso viel schaffen wie in 60 Stunden, wenn man effizient ist. Mhm. Und wir haben dann ab einem bestimmten Alter, lernen wir und spüren wir, was das für ein Luxus ist. Zeit. Mhm. Ist ein wahrer Luxus. Und den muss man sich leisten können. Insofern finde ich eine wunderbare Prämisse, wenn eine junge Generation mit diesem Vorhaben kommt. Dann haben wir einen etwas kleinen Rahmen, einen kleinen Arbeitsrahmen, aber der kann dann wesentlich effizienter dargestellt werden. Dann muss ich die Akte, wenn ich weiß, ich arbeite 10 Stunden länger, dann schiebe ich die Akte von links nach rechts. Ich sage es immer provokativ, wenn ich aber nur 5 Minuten habe, dann bleibt die Akte und die wird abgearbeitet. So. Und dann kann ich von einer bestimmten Freizeit, einmal die Freizeit, die Flexibilität durch den wesentlich höheren Eingriff der Digitalisierung. Wir können heute wirklich von fast überall arbeiten. Mhm. Diese einzigartigen Zeiten haben heute das Homeoffice wirklich sehr lohnfähig gemacht. Ich darf Ihnen sagen, vor Corona war das ein bisschen verpönt. Ja? Arbeitest du wirklich von zu Hause? Ja? Und heute hat man gemerkt, wenn man das in eine gesunde Gewichtung bringt, wie gut das sein kann. Und insofern halte ich dieser Prozess, der sehr stark in den letzten 2 Jahren beschleunigt wurde, als unabdingbar, auch den Menschen ein Stückchen Freiheit zu geben, ohne an die, und jetzt kommt die freiwillige Leistung zu liefern.
Vertrauen, Flexibilität, Balance, Freizeit und hochmotiviert haben Sie jetzt von Ihrem Business und von Ihren Themen erzählt. Ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen und ich hoffe, Sie kommen wieder.
Wenn Sie mich einladen, sehr gerne.
Sehr gern.